Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück im Denkraum. Ich bin heute an der Universität Freiburg zu Gast am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, um genau zu sein. Und das Ganze hat folgenden Hintergrund. Ich habe im vergangenen Jahr ein Buch gelesen, und zwar dieses hier, Die Ethik der Verletzlichkeit. Und das hat mich im Nachhinein ziemlich beschäftigt. Beschäftigt deshalb, weil es im Kontrast, wie ich finde, zu einer Entwicklung steht, die ich aktuell beobachte, nämlich so ein bisschen die Empfehlung, will ich fast sagen, dass wir uns unabhängig machen sollen von anderen Menschen, von deren Meinung, von deren Hilfe, von deren Bedeutung in unserem Leben. Und das Ganze hat dann zur Folge, dass wir glauben, niemandem zur Last fallen zu müssen und im Grunde ja auch alles alleine schaffen zu müssen. Das Buch meines heutigen Gastes, das zeichnet da ein ganz anderes Bild, ein, wie ich finde, wohltuendes Bild von uns als Menschen. Es stellt nämlich den Menschen als ein verletzliches Wesen dar, als eines, das von anderen abhängig ist. Deswegen freue ich mich heute sehr, das mit ihm zu diskutieren, darüber nachzudenken. Er ist Philosoph und Universitätsprofessor für Medizinethik und Bioethik an der Universität Freiburg und ist geschäftsführender Direktor des Instituts, an dem wir uns beide hier gerade befinden. Herzlich willkommen, Professor Giovanni Majo.
Ja, ich grüße Sie, Frau Panelis.
Herr Majo, ich habe beim Lesen Ihres Buches und auch so beim Studieren Ihres Werkes immer wieder eine Frage, vielleicht auch zwischen den Zeilen gelesen, und zwar die Frage, was ist dem Menschen gemäß, dass Sie sich dieser Frage im Besonderen widmen? Die Verletzlichkeit, das Angewiesensein auf andere Menschen ist, so lese ich, dem Menschen gemäß. Inwiefern?
Ja, in der Tat ist das eine für mich immer zentrale Frage gewesen, von welchem Bild des Menschen wir eigentlich ausgehen. Mhm. Wenn wir danach fragen, wie meine Disziplin ja fragt, was ist gut für den Menschen? Mhm. Um diese Frage im Bereich der Ethik zu beantworten, müssen wir erst einmal genau ergründen, was der Mensch eigentlich ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wir den Menschen als ein Beziehungswesen sehen müssen, als ein Wesen, das eingebunden ist in Geflechte von Beziehungen, in eine Umgebung eingebunden, die ihn geprägt hat. Und insofern hat mich immer die Vorstellung gestört, den Menschen als losgelöstes Individuum zu sehen, das für sich steht, aus sich selbst heraus alles machen kann. Der Mensch kann sehr viel machen aus sich, mit sich und doch nicht allein aus sich, sondern immer besonders gut, wenn er eingebunden ist in gute Beziehungen, in gute Kontexte. Und das hat mich zu der Überzeugung dann im Grunde geführt, dass wir den Menschen von seiner Angewiesenheit her neu konzipieren müssen, mhm. dass er angewiesen ist auf andere, gute Bedingungen und angewiesen deswegen, weil er grundverletzlich ist, deswegen.
Wobei es ja nochmal etwas anderes ist, wenn man sich die Frage stellt, mache ich jetzt ein gewisses Projekt alleine oder hole ich mir da andere Menschen dazu und mache etwas gemeinschaftlich? Da gehen sicherlich beide Möglichkeiten und haben auch ihre Berechtigung. Sie gehen ja aber einen Schritt weiter und sagen, es geht eigentlich gar nicht ohne andere Menschen. Also diese Abhängigkeit, sich dieser Abhängigkeit bewusst zu werden, ist vielleicht auch der Schlüssel, um dann vielleicht auch alleine ein bisschen gestärkter zu sein und dieses Autonomiebewusstsein, was wir ja auch irgendwie anstreben, besser wahrzunehmen.
Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Im Grunde ist es ein sehr legitimes und zu unterstützendes Anliegen, frei zu sein. Mhm. Das Anliegen, selbst zu bestimmen. Das Anliegen, eigenständig zu sein. Das ist so verständlich. Und wir müssten Menschen dabei helfen, dass sie so eigenständig wie möglich entscheiden können und so frei wie möglich leben können. Aber es wäre eine falsche Schlussfolgerung anzunehmen, dass aus diesem Ansinnen heraus, dass es gut ist, frei zu sein und unabhängig zu sein, wir ableiteten, dass wir deswegen vollkommen unangewiesen sind von anderen. Wir können unsere Freiheit und unsere Unabhängigkeit nur dadurch verwirklichen, dass wir uns bewusst bleiben, dass wir in den Vollzügen immer auf andere angewiesen bleiben, auch in unserer Identität angewiesen bleiben auf andere. Was würden wir uns überhaupt zutrauen zu tun, wenn nicht andere uns dabei geholfen hätten, Selbstvertrauen zu entwickeln? Wie können wir als bindungslose Monade uns als selbstmächtig empfinden, eine Selbstwirksamkeit zu empfinden? Wir empfinden uns dann als selbstwirksam, wenn wir das Gefühl haben, dass wir eingebunden sind und das Gefühl haben, dass wir uns etwas zutrauen können. Und dieses Zutrauen aber, das können wir uns nicht selbst machen. Das ist Resultat von guten Erfahrungen mit anderen. Resultat eines Zuspruchs von anderen durch andere. Das heißt also, wir fangen nie bei Null an. Wir sind immer im Grunde die Gewordenen aus den Beziehungen, die uns geprägt haben. Und unsere Autonomie, unsere Selbstwirksamkeit entwickelt sich durch die Beziehungen, die wir hatten und aus diesen Beziehungen heraus. Und das ist für mich wichtig, dieses im Grunde eingebettet sein in größere Kontexte, Beziehungskontexte zu reflektieren.
Ich kann mir vorstellen, dass das zu einer gewissen Demut auch führt, weil wir uns ja doch auch manchmal vielleicht einreden, dass wir Dinge alleine geschafft haben. Wir sind erfolgreich geworden, weil wir uns das hart erarbeitet haben, weil wir da einfach fleißig waren, weil wir einfach viel gegeben haben für dieses große Ziel, das wir dann vielleicht möglicherweise irgendwann erreicht haben. Und da aber zu verstehen, dass auch wenn wir auf den ersten Blick den Eindruck haben, aufgrund unseres ganzen Inputs, aufgrund unserer Energie, die wir reingesteckt haben, da natürlich einen großen Beitrag hatten, da etwas erreicht zu haben, dass man aber ja die anderen dabei nicht vergessen darf. Und das ist eben halt das, was nicht offensichtlich ist und ich glaube deshalb auch nicht sofort zugänglich. Aber was Sie beschreiben, erinnert mich an Martin Buber beispielsweise auch, der ja sagte, es geht ja gar nicht ohne das Du, es geht ja gar nicht ohne den anderen, dass aus mir etwas wird. Also alleine dieses Stichwort Selbstvertrauen, ein Selbstbewusstsein sich zu erarbeiten, dafür brauchen wir die anderen Menschen und das scheint mir oftmals nicht so ganz klar.
Ja, das haben Sie schön gesagt, denn genau darum geht es, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass auch das eigene Ich nicht von mir selbst erfunden worden ist, sondern dass wir jeweils zum eigenen Ich über das Du erst kommen, über die Begegnung mit anderen, über das Spiegeln durch andere, werden wir erst erfahren, wer wir sind. Und das ist eben wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, weil wir von daher immer angewiesen bleiben auf gute Erfahrungen und angewiesen bleiben auf eine bestärkende Funktion, die wir nur über andere bekommen. Und das Erste, was Sie gesagt haben, das ist sehr wichtig, dass wir daher auch in all den Dingen, die uns vielleicht gelingen mögen, wir immer zugleich sehen müssen, dass wir das nicht allein aus uns selbst heraus gekonnt haben, sondern weil wir Glück hatten. Und weil die anderen es uns ermöglicht haben, nicht nur die anderen, aber doch zu einem wesentlichen Teil. Deswegen stört es mich manchmal, wenn wir sagen, ich bin stolz auf mich. Das würde ich nie sagen. Wie kann ich stolz auf mich sein? Ich kann dankbar sein, dass ich gute Bedingungen vorgefunden habe, die mir ermöglicht haben, bestimmte Dinge dann zu verwirklichen, deren Verwirklichung aber ohne das Zutun der anderen nicht möglich gewesen wäre.
Kann man nicht stolz sein auf den eigenen Einsatz, und sich gleichzeitig klar darüber sein, dass da andere auch mitgewirkt haben?
Ach, Stolz, das macht eine Zentrierung des eigenen Selbst aus. Das würde so insinuieren, als hätten wir es uns selbst zu verdanken. Natürlich können wir sagen, ich habe mich sehr bemüht darum. Aber am Ende bleiben unsere Fähigkeiten immer angewiesen auf gute Kontexte. Wir können nicht einfach so etwas leisten, wenn die Bedingungen, in denen wir agieren, nicht günstig sind.
Ich höre daraus, wir dürfen uns selbst auch nicht so wichtig nehmen, vielleicht. Ist das etwas, was Sie zum Ausdruck bringen wollen, damit dass wir so ein bisschen Abstand nehmen davon, uns als diejenigen zu betrachten, die da so wichtig waren und so viel beigetragen haben und so viel getan haben?
Ja, es gibt ein wirklich zentrales Laster, das quasi die Tugendethik immer quasi als ein Zentrum dessen betrachtet hat, was wir nicht sein sollten. Und das ist die Hybris. Das ist die Überheblichkeit. Anzunehmen, dass man selbst so wichtig sei, das ist wirklich ein Laster. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der aus diesem Laster eine Tugend gemacht wird, indem wir in dieser Zeit von heute im Grunde ständig dazu angehalten werden, uns wichtig zu nehmen, uns zu positionieren, uns darzustellen und so weiter. Und da ist es umso wichtiger, sich einzugestehen, dass dieses Grundgefühl der Dankbarkeit jedem Menschen gut steht, der irgendwo bestimmte Dinge verwirklichen konnte, die ihm wichtig waren.
Und diese Dankbarkeit, die steht, so lese ich das heraus, auch in Verbindung mit der Verletzlichkeit. Also zu sagen, der Mensch ist per se verletzlich, er ist nicht nur physisch verletzlich im Sinne von, dass auch vielleicht eine Endlichkeit des Lebens damit in Verbindung steht, sondern auch verletzlich im Sinne von, dass wir Ängste haben, dass wir Schamgefühle haben, dass wir Laster vielleicht haben, über die wir das eine mal mehr, das andere mal weniger sprechen. Und die Dankbarkeit, das anzuerkennen, liegt dem so ein bisschen zugrunde, oder?
Ja, mit dem Begriff der Verletzlichkeit wollte ich an sich sensibel dafür machen, dass wir als Menschen nicht nur in unserer körperlichen Verfasstheit verletzlich sind, weil wir jederzeit die physische, die körperliche Integrität aufgelöst bekommen können durch Angriffe, sondern dass wir eigentlich noch viel mehr in einer seelischen, psychischen Hinsicht verletzlich sind, weil wir als Beziehungswesen unweigerlich angewiesen sind auf gute Beziehungen zu anderen und dadurch angewiesen bleiben in jedem Moment darauf, von anderen gesehen zu werden, verstanden zu werden, gehört zu werden. Und das verweist einfach darauf, dass der Mensch, um wirklich glücklich zu werden, um ein erfülltes Leben zu führen, er auf Bedingungen angewiesen ist, die er nicht selbst machen kann. Nämlich die Bedingungen, auf andere Menschen zu stoßen, die ihn verstehen. Allein dieses Angewiesensein auf das Verstandenwerden deutet darauf hin, dass wir als Menschen jederzeit in eine Situation hineingeraten können, in der wir uns unverstanden fühlen, nicht gesehen fühlen, unbeachtet fühlen, ignoriert, gering geschätzt fühlen. Das kann uns jeden Moment passieren. Und das ist für mich die Grundlage der Verletzlichkeit, dass der Mensch in jedem Moment eigentlich mit solchen Situationen konfrontiert werden kann. Und darauf zu reflektieren ist wichtig, im Hinblick auf die Frage, nicht nur, was ist notwendig für mein eigenes Glück, sondern auf die Frage, was schulden wir den anderen? Denn das war für mich eben ein zentraler Punkt, auch zu zeigen, dass die Verletzlichkeit deswegen so spannend ist, weil über die Verletzlichkeit wir eine Grundstruktur menschliche Existenz beschreiben, die wir mit anderen teilen. Die Verletzlichkeit ist etwas, wovon sich niemand ausnehmen kann. Das heißt also, jeder Mensch ist verletzlich. Wenn gleich nicht jeder auf gleiche Weise, aber in der Anerkenntnis dessen, dass die Verletzlichkeit jeden Menschen betrifft, können wir sofort erkennen, dass das etwas ist, was uns beide verbindet. Wir sind beide verletzlich. Das heißt also, im Umgang miteinander müssen wir diese Verletzlichkeitsstruktur immer im Blick behalten. Und auf die Verletzlichkeit zu reflektieren, bedeutet für mich einfach, eine Perspektive einzunehmen, eine Art und Weise, wie ich den anderen zu sehen habe, zu erlernen. Wie muss ich den anderen sehen? Eben nicht als denjenigen, der sich zelebriert, sondern als denjenigen, der auch in seinem autonomen Handeln zugleich verletzlich bleibt, weil er, um dieses Beispiel aufzugreifen, immer angewiesen bleibt darauf, auch von mir gesehen zu werden, verstanden zu werden, ernst genommen zu werden, dass ich ihm zuhöre, dass ich mich tatsächlich mich für ihn interessiere und ihn nicht abschätzend und ignorierend mich ihm gegenüber verhalte.
Ich glaube, es ist ein schmaler Grat. Ich höre da eine große ein Verantwortungsgefühl raus, das aus diesem Begreifen der Verletzlichkeit des anderen entsteht. Also wir fühlen uns plötzlich für jemanden verantwortlich, weil wir sehen, dass da eben dass da ein bedürftiges Wesen ist auf einer bestimmten Weise. Und jetzt, glaube ich, ist es doch schwierig im menschlichen Miteinander, dieses bedürftige Wesen nicht als etwas zu betrachten, das, also im Sinne von es klein zu machen und die Autonomie in Frage zu stellen, sondern, also wie funktioniert dieses? Ich würde sagen, in meinen Worten ist es eine Augenhöhe herzustellen. Wie gelingt uns das im Zwischenmenschlichen, diese Verletzlichkeit anzuerkennen und gleichzeitig ihn als selbstständiges Wesen zu betrachten?
Ja, das gefällt mir sehr, dass Sie auf diese Klippen verweisen, auf diese Gefahren verweisen. Der Begriff, er ist natürlich ein Begriff, der zunächst einmal wahrgenommen wird als ein Gegenmodell zum autonomen Menschen.
Ja.
Ich möchte lieber autonom sein als verletzlich. Mhm. Dann würde ich sagen, ja, ich möchte auch, dass du autonom bist. Aber ich möchte, dass wir zugleich in dem Autonomiestreben wir nicht übersehen, dass wir verletzlich bleiben. Mhm. Und es ist im Sinne der Autonomie, diese Verletzlichkeit zu sehen. Weil zum Beispiel, wenn wir die Verletzlichkeit im anderen nicht sehen, dann würden wir gar nicht sorgsam mit ihm umgehen. Wir würden dieses achtsame Umgehen mit dem anderen gar nicht als notwendig ansehen. Warum gehen wir behutsam vor im Sprechen mit dem anderen? Weil wir natürlich in dem anderen ein Wesen sehen, das von mir verletzt werden kann, wenn ich nicht umsichtig bin. Wenn ich mit dem anderen nicht in einer Form spreche, die ihm gerecht wird, die ihr gerecht wird. Das heißt also, die erste Assoziation von Verletzlichkeit im Sinne einer Schwäche, im Sinne einer zu eliminierenden Abhängigkeit, diese Assoziation ist virulent, da haben Sie vollkommen recht. Aber je mehr wir über die Verletzlichkeit nachdenken, desto mehr werden wir erkennen, dass die Verletzlichkeit nicht das Gegenteil von Autonomie ist, sondern Verletzlichkeit ist vielleicht sogar die Voraussetzung für Autonomie. Wie wollen wir autonom werden im Sinne der Frage, was ist mir wichtig? Wer möchte ich sein, wenn wir uns nicht vorher als verletzliche Wesen begreifen und erkennen, dass wir über diese Verletzlichkeit erst Erfahrungen machen, die uns die Augen öffnen dafür, wer wir wirklich sein wollen, in welche Richtung wir überhaupt denken und fühlen wollen. Wären wir nicht verletzlich, im Sinne dessen, dass wir sagen, ich möchte vollkommen unverwundbar durch das Leben gehen, dann müsste ich sagen, ja, dafür bräuchtest du einen Panzer. Den müsstest du dann dir anlegen. Und innerhalb dieses Panzers wärst du dann geschützt vor Verletzungen von außen, aber du würdest dich gleichsam einigeln und dadurch dir die Chance nehmen, überhaupt Erfahrungen zu machen. Ein Panzer zu haben würde bedeuten, dass man alle Erfahrungen von außen dadurch unterbinden würde und man im Panzer erstarren würde. Mhm. Deswegen ist die Verletzlichkeit nicht das Gegenteil der Autonomie, sondern die Voraussetzung. Nämlich insofern, als ich über das Verletzlichsein und über das Zulassen des Verletzlichseins ich Erfahrungen machen kann mit anderen. Ich mich öffne für andere und ich auf diese Weise in Beziehung treten kann zu anderen. Wollte ich unverwundbar bleiben, müsste ich mich so verschließen, dass auf diese Weise keinerlei Beziehung möglich ist und schon gar nicht eine Vertrauensbeziehung. Mhm. Eine Vertrauensbeziehung zuzulassen bedeutet, sich verletzlich zu machen. Und deswegen ist die Fähigkeit, die eigene Verletzlichkeit zuzulassen, anzuerkennen und sie gar als Ressource zu sehen, notwendig, um sich weiterzuentwickeln. Die Verletzlichkeit ist eben sowohl eine Gefahr, dass man verletzt wird, und zugleich eine Chance, dass über die Verletzlichkeit ich Erfahrungen machen kann und reifen kann und mich weiterentwickeln kann. Nur weil wir verletzlich sind, sind wir in Entwicklung. So verstehe ich die Verletzlichkeit als eine Ressource, die aber nur dann wirklich Ressource bleibt und nicht zur Gefahr wird, wenn die Bedingungen gut sind, in denen wir leben. Wenn die Menschen, die uns umgeben, sich dessen bewusst sind. Wir brauchen natürlich eine entsprechende Kultur, um diese Verletzlichkeit auch tatsächlich schultern zu können. Und das bezeichne ich als Kultur der Sorge, des umsichtigen Umgangs miteinander.
Das heißt, ich verstehe das so, dass man sagt, es gibt ein Fundament, auf dem quasi ich verstehe, dass ich angewiesen bin auf andere Menschen, dass ich abhängig bin von anderen Menschen. Und die Autonomie, die sich aus diesem Verständnis entwickelt, das ist im Grunde eine echte Autonomie. Das ist eine echte Freiheit, wenn man es weiterdenkt, im Vergleich zu der Autonomie, wo es einfach darum geht, dass ich mich abkapsle und alles alleine machen möchte. Das ist dann eine Scheinautonomie, oder wie würden Sie es unterscheiden?
Ja, ich würde die Autonomie als eine Grundfähigkeit des Menschen betrachten, innerhalb derer der Mensch befähigt wird, innerhalb von Angewiesenheitsbedingungen sich selbst zu verwirklichen. Das heißt also, einen Umgang mit der Angewiesenheit zu finden, der es ihm ermöglicht, seine eigenen Vorstellungen vom guten Leben tatsächlich zu verwirklichen. Und wenn man diese Angewiesenheitsbedingungen, jetzt, wenn ich zu Ihnen spreche, bin ich darauf angewiesen, dass Sie mir zuhören, dass Sie sich interessieren, sonst würde ich ins Leere hineinsprechen, das wäre frustrierend. Aber dieses Anerkennen, ja, diese Angewiesenheitsbedingungen ist notwendig, um dann eben zu lernen, mit diesen Bedingungen so umzugehen, dass ich mich selbst darin verwirkliche, indem ich konstruktiv, kreativ damit umgehe. Wenn ich das negiere und sage, ich brauche die anderen überhaupt nicht, dann ist das eine Ausblendung eines Grundmoments unseres Lebens, was eben nicht zur autonomen Lebensführung führt, sondern zu einer Illusion.
Spannend. Also was auf der Hand liegt, ist ja die Tatsache, dass wenn wir uns verletzlich gegenüber anderen Menschen zeigen, dass sich unsere Verbindungen, unsere Beziehungen vertiefen und intensivieren. Und jetzt bin ich beispielsweise häufig in Firmenkontexten unterwegs und mache Führungskräftetrainings beispielsweise. Und wenn da die Begrifflichkeit der Verletzlichkeit fällt, dann stößt es nicht immer auf Wohlwollen, will ich mal sagen. Weil natürlich auch gerade Menschen, die in einer bestimmten Position sich befinden, damit eher auch eine Schwäche in Verbindung bringen. Also so dieses Bild aufrechterhalten wollen von einem makellosen Manager, der alles im Griff hat, der sich das gar nicht leisten darf, keine Antworten mal auf ein Thema zu haben und um Hilfe bittet, das ist schwierig, diesen Zugang den Menschen zu geben. Und kognitiv ist das vielleicht verständlich, wenn man dann auch solche Konzepte erklärt. Es gibt in Amerika, Sie kennen möglicherweise Brené Brown, die sich auch mit der Vulnerability beschäftigt hat und auch versucht, das so ein bisschen in Firmenkontexte zu bringen, dass uns das allen gut täte. Wir würden uns alle ein bisschen öffnen und auch eben nicht immer nur von der besten Seite zeigen. Und obwohl das vielleicht in den Köpfen irgendwo klar ist, ist es trotzdem so schwierig, das zuzulassen. Warum fällt uns das so schwer?
Ja, natürlich ist das schwierig, weil wir nicht in dieser Kultur leben, die die Verletzlichkeit positiv konnotiert oder die überhaupt die Verletzlichkeit zulässt. Wir leben ja in einer Kultur, in der tatsächlich Verletzlichkeit nur als Schwäche gesehen wird. In einer Kultur, in der man meint, nur dadurch Anerkennung zu finden, dass man sich unverwundbar zeigt, der Held, der unverwundbar ist. Aber schon aus der Mythologie wissen wir, dass der vermeintlich unverwundbare Held nicht wirklich unverwundbar ist. Nehmen Sie Achill. Achill, der unverwundbar gemacht werden sollte von seiner Mutter. Und sie dachte, sie sorgt dafür, dass Achill in diesem Fluss Styx dann mit diesem Unverwundbarkeitswasser dann benetzt wird. Das ging schief. Die Vorstellung, der Mensch wäre unverwundbar, war irrig. Denn die Mutter von Achill hat ihren Sohn festgehalten an der Ferse, als sie ins Wasser tauchte. Und diese Ferse war quasi die Eintrittspforte der Verletzlichkeit für Achill. Und das sagt alles. Das heißt also, die Mutter hätte vielleicht Achill unverwundbar machen können, aber nur um den Preis, dass sie ihn ganz losgelassen hätte, dass sie also jede Beziehung aufgelöst hätte zu ihm. Das heißt also, wir Menschen bleiben verwundbar durch unsere Angewiesenheit auf Beziehungen.
Und doch wünschen wir uns ja diese Unverwundbarkeit. Also dieser Wunsch der Mutter, der symbolisiert ja gerade das. Mein Sohn soll eben gerade diese Verletzlichkeit nicht haben. Also unser Bedürfnis ist es doch so sehr, dass uns das nicht passieren kann.
Ja, aber denken wir weiter. Er hätte unverletzlich sein können um den Preis, dass er keine Beziehungen hat.
Ja.
Auch nicht zur eigenen Mutter. Das heißt also, er hätte unverletzlich sein können, wenn er den Wunsch, andere Menschen zu lieben, aufgegeben hätte. Dann hätte er es sein können. Nur stellen wir uns ein Leben vor, in dem wir keine Beziehung zu anderen eingehen. Da merken wir, dass dieses Bestreben, unverletzlich zu sein, sich gegen unser Glück richten würde und wir auf diese Weise dazu verurteilt wären, uns einzukapseln und stehen zu bleiben. Und deswegen ist das Ansinnen, die Unverletzlichkeit, die Unverwundbarkeit als ein Ideal zu sehen, irrig. Wir können unsere Grundstruktur unserer Existenz nicht negieren. Wir sind körperlich verletzlich, psychisch verletzlich, sozial verletzlich, weil wir jederzeit in Bedingungen leben könnten, denken Sie an Corona, die uns ganz schön zusetzen. Und plötzlich passiert etwas, was wir vorher nicht vorhersehen konnten. Allein diese Hinweise deuten darauf hin, dass wir die Verletzlichkeit nicht etwa per eigenem Entscheid aus unserer Existenz ausklammern können. Es ist eine Grundstruktur unserer Existenz. Noch bevor wir angefangen haben, selbst zu denken, waren wir schon verletzlich. In der Geburt sind wir schon verletzliche Wesen gewesen. Und wir haben Glück gehabt, dass sich andere Menschen unsere angenommen haben, damit wir weiterleben konnten. Das heißt also, anzunehmen, ich will unverwundbar sein, ist eine Illusion, die nicht verwirklicht werden kann. Und deswegen müssen wir sagen, ja, die Verwundbarkeit, ja, die müssen wir anerkennen, aber daraus ableiten, dass wir angesichts unserer geteilten Verletzlichkeit wir eben Kulturen entwickeln müssen, die diese Verletzlichkeit auffängt. Kulturen entwickeln müssen, die den Menschen in seiner Verletzlichkeit sein lässt, ohne dass diese Menschen Gefahr laufen, tatsächlich verletzt zu werden. Das ist ja das Schöne an der Verletzlichkeit, ja? Die deutsche Sprache. Verletzlich sind wir nicht schon verletzt. Und weil wir verletzlich sind, ist in unserer Verletzlichkeit immer die Chance gegeben, dass wir auch unverletzt durchs Leben gehen könnten. Wenn wir in guten Bedingungen leben, wenn die anderen Menschen bereit sind, uns tatsächlich zu sehen, uns Anerkennung entgegenzubringen. Das heißt also, der Manager, der sagt, ich möchte lieber unverwundbar sein, der irrt. Der Manager müsste anerkennen, dass er selbst verletzlich ist. Insofern er angewiesen ist auf die Kooperation seiner Mitarbeiter. Und er müsste anerkennen, dass er nur dann eine gute Führung verwirklichen kann, wenn er diese Verletzlichkeit an sich anerkennt und zum Ausdruck bringt, dass er eine Kultur des umsichtigen Umgangs sich wünscht und vorlebt, dann wäre er eine gute Führungskraft.
Und daran scheint es, so meine Beobachtung, in unserer Gesellschaft an der einen oder anderen Ecke zu fehlen. Denn wenn Sie sagen, die Verletzlichkeit ist dem Menschen gemäß, das ist eine Grundeigenschaft von uns Menschen, dann muss man ja die Frage stellen, warum fällt es uns dann so schwer, das zuzulassen? Und die Antwort ist wahrscheinlich aufgrund der Kultur, aufgrund der Umgebung, in der ich mich bewege und aufgrund der Reaktion von Menschen, die sich darbieten, wenn wir uns verletzlich zeigen. Und ich glaube, da sind wir vielleicht auch nicht, was so die zwischenmenschlichen Fähigkeiten angeht, möglicherweise nicht so weit gebildet vielleicht, zu sagen, wissen wir überhaupt, wie wir damit umgehen? Also stellen Sie sich mal vor, es ist da ein Freund oder ein Bekannter, der sich verletzlich zeigt und der sich eingesteht, dass er dass er einen Fehler gemacht hat oder dass er eine psychische Krankheit hat oder von einem, einfach von etwas Verletzlichem erzählt. Jetzt ist ja die Frage, wie reagieren wir darauf? Und mir scheint manchmal, wir haben gar nicht die Fähigkeiten, da in einer Weise zu reagieren, dass ein Mensch sich in diesem Verletztsein gesehen fühlt.
Ja, es ist sehr wichtig, was Sie sagen. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir mit der Einsicht in die eigene Verletzlichkeit um? Ich glaube, es wäre ein Fehlschluss anzunehmen, das Beste wäre es, wenn wir ständig unsere Verletzlichkeit zeigen würden. Mhm. Das ist nicht die logische Konsequenz aus der Notwendigkeit, uns die eigene Verletzlichkeit eben zuzugestehen. Sondern wichtig ist ja, dass wir uns vergegenwärtigen, dass diese Grundverletzlichkeit den anderen genauso betrifft wie mich und mich daher mich aufgerufen fühlen muss, im Umgang mit dem anderen ihn zum Beispiel oder sie vor Beschämung zu schützen. Die Frage, bist du jetzt krank? Die Frage, hast du jetzt Schizophrenie? Ja, verstehen Sie? Mhm. Diese Frage ist ungehörig, weil wir den anderen schützen müssen davor. Er möchte vielleicht private Dinge für sich behalten wollen. Aber nur indem wir wissen, dass er verletzlich ist, lernen wir umsichtig damit umzugehen und eben diskret zu bleiben, um den anderen vor Beschämung zu schützen. Wenn wir den anderen nicht als verletzliches Wesen betrachteten, würden wir ihm einfach alles Mögliche an den Kopf schmeißen und Fragen stellen, die sich nicht gehören. Das Taktgefühl zum Beispiel. Warum brauchen wir Taktgefühl? Weil der andere verletzlich ist. Wir müssen taktvoll mit anderen Menschen umgehen, weil wir sie jederzeit verletzen könnten. Wir könnten sie beschämen. Das heißt also, über die Verletzlichkeit nachzudenken, bedeutet nicht, dass wir dann einfach ganz offen überall und in der Öffentlichkeit gar über unsere Verletzlichkeitsmomente sprechen, sondern dass wir anerkennen, dass es Schutzräume braucht. Das ist auch eine Schlussfolgerung aus der Verletzlichkeit, Schutzräume. Dass es bestimmte Dinge gibt, die diskret bleiben müssen. Das ist für die Medizin ganz relevant, dass wir sagen, die Verletzlichkeit ist etwas, was eben gerade kranke Menschen nicht etwa nur kranke Menschen haben, sondern kranke Menschen in besonderer Weise haben. Das Krankwerden ist nicht ein Hinzukommen von Verletzlichkeit, sondern es ist eine verdichtete Form von Verletzlichkeit. Der kranke Mensch ist genauso verletzlich wie ich, aber in besonderer Weise. Und das hat ja auch Corona gezeigt, dass wir einfach unterscheiden müssen zwischen Verletzlichkeit als Grunddisposition des Menschen und Verletzlichkeit als Resultat von äußeren Bedingungen. Wer war in Corona-Zeiten besonders gefährdet? Das waren die, die ohnehin in sozial prekären Verhältnissen lebten. Die haben am meisten gelitten unter den Maßnahmen, die die Politik dann zu Corona-Zeiten ergriffen hat. Das heißt also, wir müssen schon anerkennen, dass die Verletzlichkeit uns zwar verbindet, aber dass es unterschiedliche Ausformung von Verletzlichkeit gibt. Und manchmal bedeutet diese Anerkenntnis, dass wir bestimmte Menschen besonders schützen müssen davor, verletzt zu werden durch ein Zelebrieren von Verletzlichkeit.
Ich finde das spannend, weil ich immer mehr eine Verhaltensmaxime rauslese, die sich daraus ergibt, anderen Menschen gegenüber, eine Verantwortung anderen Menschen gegenüber, einen Schutzraum zu bieten, sie aufzufangen, taktvoll zu sein, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und weniger das, was ich jetzt zuvor gesagt hatte, von der eigenen Verletzlichkeit zu sprechen und sich da preiszugeben, sondern wirklich dieses eine Richtlinie zu haben, eine Orientierung für das Verhalten anderen Menschen gegenüber. Das finde ich sehr spannend.
Ja, das war eigentlich je mehr ich mich mit dem Begriff befasst habe, desto klarer wurde mir, dass allein mit dem Begriff der Verletzlichkeit, der andere ist verletzlich, nicht nur eine Beschreibung verbunden ist, sondern eine Aufforderung. Verletzlichkeit ist mit einem Aufforderungscharakter verbunden. Wenn ich sage, Sie sind verletzlich, kann ich nicht sagen, ja, so ist es nun mal, sondern was bedeutet das jetzt? Ja? Worauf muss ich achten? Ja? Und das war eigentlich das Schöne. Je mehr ich über den Begriff nachgedacht habe, desto klarer wurde mir, dass wir einfach neue Haltungen brauchen, neue Haltungen zum anderen gegenüber. Die Haltung der Umsicht, die Haltung des behutsamen Vorgehens, vielleicht auch die Haltung, im Zweifelsfall sich selbst zurückzunehmen, ja, um den anderen eben zu schützen vor beschämenden Situationen zum Beispiel. Und daher, wenn Sie die Scham nehmen zum Beispiel, das ist quasi Paradebeispiel der gefühlten Eigenverletzlichkeit. Wenn man sich schämt, dann würde man am liebsten im Erdboden versinken. Und das zeigt eben auch, was der Mensch ist. Grundlegend in jedem Moment beschämbar. Das macht seine Existenz aus. Und dieser Mensch kann in der Gesellschaft nur dann bestehen, wenn andere Menschen sich darüber im Klaren sind. Dass sie eben auch eine Verantwortung haben, Menschen, die in prekären Situationen sich befinden, dass wir diese mit einem Schutz der Behutsamkeit, mit einem Schutz des Taktgefühls im Grunde versehen müssen, ohne innerhalb dieses Bestrebens mit dem anderen taktvoll umzugehen, wir den anderen klein machen. Das wäre die falsche Schlussfolgerung. Dass wir denken, wenn wir den anderen als verletzliches Wesen sehen, dann machen wir ihn klein. Dann denken wir, wir müssen ihn jetzt wie ein Kind beschützen. Nein, wir müssen, weil er verletzlich ist, ihn umso mehr achten als etwas Besonderes. Und aus der Verletzlichkeit ergibt sich für mich eher das Mandat, alles dafür zu tun, dass der andere Mensch in seiner Verletzlichkeit eine Selbstachtung empfinden kann. Und die macht unsere Achtung notwendig, unseren Respekt. Nicht etwa vor dem, was er kann, sondern Respekt vor seiner Einzigartigkeit. Respekt, die ich empfinden muss davor, dass er so ist, wie er ist. Und das müssen wir im Umgang miteinander neu erlernen, diesen respektvollen Umgang. In der Anerkenntnis, dass jeder Mensch was Besonderes ist und dadurch wir dem anderen auch es einfach schuldig sind, ja, dass wir das Besondere, das Einzigartige auch widerspiegeln und die Gleichgültigkeit etwas ist, was verletzen kann.
Und jetzt kommen Sie ja zu der These zu sagen, dass diese Verletzlichkeit, die uns ja innewohnt, uns dazu befähigt, genau diesen Respekt und Empathie, nennen Sie auch als Stichwort, überhaupt fühlen zu können oder zum Ausdruck bringen zu können. Nehmen Sie uns mal mit, wie ist da der Gedankenpfad sozusagen, die Verletzlichkeit als Grundlage für eine Empathiefähigkeit?
Ja, das ist schön, dass Sie darauf eingehen, weil das ist tatsächlich ein mir wichtiger Gedanke, nochmal zu realisieren, was unsere eigene Verletzlichkeit mit uns macht. Denn sie ist eben nicht nur ein Bedrohungsterminus, die Verletzlichkeit ist zugleich auch ein Befähigungsterminus. Weil wir verletzlich sind, haben wir grundsätzlich die Chance, wenn wir diese zulassen, andere zu verstehen, uns einzufühlen in bestimmte innere Erlebnismomente des anderen, weil über unsere Verletzlichkeit wir eine Ahnung davon bekommen, wie es sich anfühlen muss, wenn man traurig ist. Eine Ahnung davon bekommen, wie es sich anfühlen muss, wenn man plötzlich ja, beraubt wird um eine wichtige Lebensperspektive. Jetzt habe ich Krebs. Ja, wenn wir unverletzlich wären, wenn wir diese Fähigkeit des Verletzlichseins nicht hätten, wäre uns das vollkommen fremd. Wenn wir einem Menschen sagen, du hast Krebs, was das mit dem anderen macht. Deswegen sehe ich in der Verletzlichkeit eben eine Chance und eine Ressource, die uns ermöglicht, uns einzufühlen, andere Menschen und in den Momenten uns zugleich auch aufgefordert zu fühlen, etwas zu tun. Die Verletzlichkeit kann motivieren. Und die Verletzlichkeit ist insofern etwas, was die Menschen verbinden kann, weil über die Vergegenwärtigung der geteilten Verletzlichkeit eine Verbundenheit entsteht. Wir sind dann nicht mehr Fremde, die sich als Konkurrenten begegnen, sondern in unserer Verletzlichkeit Verwandte. die daher sich gegenseitig etwas schuldig sind, nämlich so miteinander umzugehen, dass man eben hinterher eine gute Erinnerung mitnehmen kann.
Jetzt sagen Sie aber auch einschränkend, wenn wir es zulassen. Das heißt, dieses Zulassen muss schon passieren, damit all das möglich wird. Das kann in Extremmomenten wahrscheinlich möglich werden, dass wir selbst irgendwie einem Schicksalsschlag unterliegen, dass wir eine schwere Krankheit bekommen und dass wir dann plötzlich merken, hoppla, ich bin vielleicht doch nicht so stark und so autonom und so frei, wie ich das immer geglaubt habe, sondern eben doch in gewisser Weise verletzlich. Wie kann das funktionieren, ohne dass uns solche gravierenden Ereignisse im Leben passieren und wir das auf schmerzhafte Weise erfahren? Wie kann man dieses Zulassen der Verletzlichkeit und diese Empathiefähigkeit aufbauen, ohne dass sowas passieren muss?
Durch Reflexion, durch Nachdenken. Im Grunde ist es so, dass wir die Verletzlichkeit eigentlich am liebsten verbannen aus dem Kreis dessen, worüber wir nachdenken. Wir verdrängen sie. Und dadurch begegnen wir dem anderen auch so, als wären wir eigentlich stark, und bringen eine Haltung mit, die dann die Gefahr der Überheblichkeit mit sich bringt. Wenn wir auf uns selbst reflektieren und anerkennen, wie sehr wir selbst in den besten Situationen, in den besten Jahren angewiesen bleiben auf andere, dann realisieren wir eher, was wir den anderen schuldig sind, weil wir realisieren, wir können nicht einfach alles aus uns selbst heraustun.
Aber das wäre doch dann eine wichtige Frage für eine Introspektion, die ich möglicherweise regelmäßig tue. Und das machen wir ja so gar nicht. Da stellen wir uns eher die Frage, was war heute gut, was war nicht so gut, was waren meine Erfolge, worauf freue ich mich heute ganz besonders, wofür bin ich dankbar. Aber so dieser Blick auf diese Abhängigkeiten, den tun wir bewusst ja so nicht wahrnehmen.
Ja, weil dieser Blick natürlich auch wehtut. Aber das ist die Aufgabe reflektierenden Vorgehens, die Aufgabe überhaupt philosophischen Denkens, das scheinbar Selbstverständliche in Frage zu stellen. Es scheint selbstverständlich, dass wir unverwundbar sind, aber wir sind es nicht. Und wenn wir das eben aus dem Bannkreis unserer Überlegungen ausklammern, dann hat das natürlich psychologische Gründe, die aber per se eher zu einer Verdrängung führen, insofern als wir durch das Nachdenken über uns eine Haltung zum Leben einnehmen können, die heilsam sein kann. Anzuerkennen, ja, verletzlich zu sein, klingt so gefährlich, aber verletzlich zu sein ist auch überhaupt die Eintrittspforte in eine Weiterentwicklung der von Persönlichkeiten. Und wir hätten uns nicht entwickeln können als unverletzliche Wesen, die gar nicht sich ansprechen lassen von anderen. Ne? Verletzlich zu sein bedeutet, ansprechbar zu sein. Ne? Die Philosophie spricht von Affizierbarkeit, ne? Dass wir affiziert werden können, angesprochen werden können durch andere. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns weiterentwickeln, Persönlichkeitsentwicklungen überhaupt ermöglichen. Aber diese Persönlichkeitsentwicklung wird nur dann eine gute sein, wenn wir eben dafür sorgen, dass es selbstverständlich wird, dass wir umsichtig mit anderen umgehen. Und deswegen spreche ich von einer Kultur der Sorge. Ja, die Verletzlichkeit, das Eingestehen der Verletzlichkeit ruft nach der Sorge, ruft danach, dass wir uns also umsichtig kümmern um andere, dass wir einen behutsamen Umgang finden mit anderen. Und das nenne ich Sorgekultur.
Also nicht das Mitleiden, sondern das Umsorgen eher.
Ja, die Sorge ist für mich ein ganz zentraler Begriff, weil die Sorge bedeutet eben nicht, ich mache jetzt Fürsorge für dich quasi, ich ziehe eine Schublade und das ist jetzt gut für dich, das ist keine Sorge, das ist Bevormundung. Sorge startet eben dort, wo wir sagen, ich möchte die Sorge des anderen verstanden haben. Diese Sorge des anderen möchte ich so verstanden haben, dass ich sie dann als Ausgangspunkt nehme für die Definition der Sorge, die ich dem anderen schulde. Von der Sorge des anderen aus auf die Sorge für ihn. Diese Sorge für ihn hin. die kann nur der andere bestimmen. Und deswegen ist das, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich auf Augenhöhe. Sorge kann ich nur auf Augenhöhe verwirklichen. Ja. Aber Sorge bedeutet, dass ich etwas ablehne, was quasi das Gegenteil der Sorge ist. Und das ist die Gleichgültigkeit. Mhm. Ich kann nur dann Sorge verwirklichen, wenn ich zunächst einmal anerkenne, das ist wichtig. Und der andere hat Bedeutung. Und der andere hat Bedeutung, bedeutet, ich habe auch die Aufgabe, ihm das wiederzuspiegeln, um durch die Sorgepraxis dem anderen tatsächlich die Chance zu geben, auch in prekären Situationen eine neue Form von Selbstachtung zu empfinden, sich selbst neu zu schätzen. Das ist die Zielsetzung der Sorge.
Und das geht eben nicht, wenn man jemanden bevormundet oder wenn man glaubt zu wissen, was das Beste für den anderen ist, sondern indem man eben erstmal versucht zu verstehen und diesen Raum erstmal hält.
Ja, die zentrale Sorgehandlung ist das Zuhören. Die auditive Sorge. Zuhören, verstehen wollen, zurücktreten. Das ist Sorge, zunächst einmal. Indem ich nicht einfach proaktiv tätig werde, das ist jetzt gut für dich, sondern erst einmal diesen Respekt so dem anderen entgegenbringe, dass ich sage, ich möchte erst einmal mich selbst zurücknehmen, meine Vorstellung vom guten Leben dezentrieren, um die Vorstellung des anderen vom guten Leben zu verstehen. Der andere ist ein anderer und als solcher macht er es notwendig, dass ich mich auf ihn einlasse, um dann über das Gespräch tatsächlich eine Brücke zu schlagen zum anderen. Gadamer hat das sehr schön ausgedrückt. Das Gespräch ist für Gadamer eine Brücke der Gemeinschaft, die ich über den Fluss der Andersartigkeit lege. Indem ich mit dem anderen spreche, vermittle ich, dass er nicht alleine ist, aber dass ich anerkenne, dass er anders ist als ich. Aber dafür braucht er nicht allein zu sein. Und das ist Sorge. Gemeinschaftsbildende Gespräche, Beziehungen, Interaktionen zu ermöglichen, die den anderen dadurch stärken, dass er sich anerkannt fühlt durch den Sorgenden.
Das erscheint mir nicht nur als große Aufgabe, das erscheint mir als Kunst fast schon, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, zurückzunehmen, zu dezentralisieren, haben Sie es genannt, und dem anderen Raum zu geben. Ich erlebe das so selten in unserer Gesellschaft noch. Deswegen glaube ich, das ist eine der größten Fähigkeiten, die Menschen in dieser Zeit und wahrscheinlich auch in anderen Zeiten lernen können, präsent zu sein, achtsam zu sein, sich zu sorgen und in diesem Sorgen dem anderen den Raum zu geben und ihm zuzuhören.
Ja, diese Sorge ist eben etwas Faszinierendes. Verstehen Sie? Ich sehe das nicht als eine Arbeit, als eine jetzt anstrengende Aufgabe. Das hat etwas Erfüllendes. Verstehen Sie?
Ja.
Wenn wir anerkennen, dass der andere immer in einer Situation des Prekären sich befinde, er könnte sich jetzt vollkommen unverstanden fühlen oder gar missachtet fühlen. Kann jederzeit passieren. Wenn wir das anerkennen, dass diese Situation immer virulent ist, ja, dieses Gefühl virulent sein mag, dann erkennen wir, dass wir in der Verwirklichung einer gelingenden Kommunikation, einer gelingenden Interaktion mit dem anderen, durch ein aufmerksames Zuhören, wir die Chance haben, etwas Gemeinschaftliches zu erleben. Das Gespräch ist nichts anderes als die Erfahrung von Gemeinschaft. Das echte Gespräch bedeutet, ich realisiere jetzt in diesem Moment, dass ich mit dem anderen in eine Gemeinschaft eingetreten bin, die für mich stärkend sein kann, weil ich mich ab dem Moment, wo ich mich verstanden fühle durch den anderen, mich nicht mehr alleine fühle mit dem, was mich vorher belastet hat. Das Gespräch ist geradezu etwas Wundersames. Ja. Wir können jederzeit etwas empfinden, was so dieses alltäglich übersteigen kann durch ein gelingendes Gespräch, weil wir durch das Sprechen in eine Sphäre des Gemeinsamen überschreiten können, die uns bestärken kann. Und das echte Gespräch wirkt Wunder, allein dadurch, dass es schon befriedet in dem Moment, wo wir wirklich sprechen. und sich die Dinge beruhigen, allein durch das Sprechen. Und im Sprechen wir den anderen so ernst nehmen, dass alles andere still bleibt, stehen bleibt.
Ja.
Das echte Gespräch ist wie eine Epoche, wie ein Stillstand alles anderen, ja, wo in dem Moment nur das, was der andere sagt, im Zentrum steht und nichts anderes. Und das setzt den anderen auf ein Podest. Indem wir zuhören, setzen wir den anderen auf ein Podest und vermitteln dem anderen, dass er wichtig ist.
Ach schön, da machen Sie Mut, sich dem der Kunst des Gespräches zu widmen und sich damit auseinanderzusetzen. Sie haben vorhin von Haltung gesprochen, da möchte ich noch drauf zu sprechen kommen. Eine Haltung ist ja auch die Frage, welches Menschenbild wir haben. Also ich kann mir vorstellen, dass unsere Haltung eben genau daraus entspringt. Jetzt ist die Verletzlichkeit ein Teil des Menschen. Was ist es noch? Also welches Menschenbild? Woran orientieren Sie sich?
Ja, das Zentrale für mich ist, den Menschen so zu sehen, dass wir seine Grundstruktur anerkennen, die immer eingebettet ist in eine Gesamtstruktur. Dass wir den Menschen als ein verflochtenes Wesen betrachten. Eben nicht diese bindungslose Monade, nicht dieser einzelne Pilz, der da wächst, ja? Sondern der Mensch ist immer in Entwicklung. Er ist ein Entwicklungswesen, das man nicht einfach feststellen kann. Wir können nicht sagen, das ist dieser Mensch, ja? Sondern nein, dieser Mensch ist in Entwicklung. Das heißt also, in jedem Menschen sind zu jeder Zeit Potenziale verankert, die sich entfalten können, vorausgesetzt, dass dieser Mensch eben in guten Beziehungen lebt oder gute Erfahrungen macht. Ich sehe den Menschen als ein Entwicklungswesen. Und insofern ist jeder Mensch mit Ressourcen versehen, die eine Potenzialität in ihm wachhalten, ja, aus der heraus er sich immer weiterentwickeln kann. Am besten zu dem, der er ist. Nur was ist er?
Ja.
Das steht nun mal nicht fest. Und was feststeht, ist, dass wir ihn nie einfach so feststellen können, sondern ihn in seinen Möglichkeiten sehen müssen, ihn in seinen Potenzialen, in seinen Ressourcen sehen müssen. Und daher gibt es keinen Menschen, den wir einfach so abschreiben dürfen. Nie.
Wie kann man das? Ich meine, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist ja die Medizin. Wie lässt sich das verbinden? Ich kann mir das in der Praxis so schwer vorstellen, wenn wir so ein komplexes Wesen vor uns haben, das viele Möglichkeitsräume, viele Potenziale beinhaltet. Und Sie sagen, die Einzigartigkeit ist ja so großartig auch eigentlich. Das ist, was uns ausmacht. Wie kann man eine gute Medizin machen, die dem gerecht wird?
Das kann man. Ich versuche meinen Studierenden irgendwie mitzugeben, dass der Umgang mit kranken Menschen, die hilfesuchend sind, etwas Faszinierendes hat. Weil dieser Umgang, er ist spannend. Weil wir müssen in jedem Menschen eben genau das Einzigartige sehen. Sie haben dann zwei Menschen, die haben die gleiche Diagnose und doch ist das nicht die gleiche Geschichte. Und Sie haben einen Menschen, der hat diese Diagnose heute und ich spreche heute mit ihm und das wird morgen ganz anders sein. Was wir brauchen für eine gute Medizin, ist zunächst einmal diese Grundneugier. Nicht nur auf das, was er hat, sondern auf das, wer er ist. Neugierig zu sein für das Wesen, das eben diese Krankheit hat. Neugierig für die Person, die hinter dieser Krankheit steckt. Und aus diesem innersten Interesse am Entdecken der Persönlichkeit des anderen resultiert das Erfüllende, weil wir auf diese Weise immer die Chance haben, mit diesem Menschen eine Beziehung zu treten, die für den anderen tragend sein kann, die aber auch für einen selber etwas Erfüllendes hat, weil wir in einer gelingenden Beziehung auch von dem anderen sehr viel lernen können. Und wir daher, finde ich, in der Medizin dieses Menschenbild brauchen, das uns aufzeigt, auch in den widrigsten Situationen, auch wenn sie jetzt eine sehr ernsthafte Krankheit haben, die eine ernste Prognose mit sich bringen, mit einer sehr reduzierten Lebenserwartung, haben sie immer noch, wenn sie den Menschen als Entwicklungswesen sehen, die Möglichkeit, auch dort, wo sie nicht mehr heilen können, dennoch durch die gute Beziehung zum anderen, dem anderen die Möglichkeit zu geben, dass er auch innerhalb des Widrigen immer noch eine Form des Lebens finden kann, ja, die nicht das Ende des Glücks darstellt, sondern immer noch Möglichkeiten eröffnet, auch gute Momente zu erleben. Das ernste Kranksein ist eben nicht automatisch der Abbruch des guten Lebens, sondern je nachdem, wie man mit den Menschen spricht und wie man sie begleitet und unterstützt, kann das auch ein Durchbruch zu einem neuen Lebenskonzept sein. Auch wenn das Leben dann zeitlich begrenzt sein wird, aber sie können dieses Leben umso bewusster leben, wenn sie Unterstützung haben. Und darin sehe ich die Notwendigkeit in der Medizin, dass wir diese Menschen, auch wenn sie noch so ernsthaft krank sind, nicht abschreiben dürfen, sondern durch gelingende Gespräche eine solche, ich würde sagen, Anerkennung zollen können, durch die der Mensch sich gestärkt fühlt und ermutigt fühlt, auch innerhalb des engeren Horizontes sich selbst zu leben und zu realisieren, auch jetzt kann ich immer noch das verwirklichen, was mir wirklich wichtig ist, so kommunizieren mit anderen, wie es mir wirklich wichtig ist. Und dafür müssen wir den Menschen als Entwicklungswesen sehen und die Aussage, wir können nichts mehr für sie tun, darf es in der Medizin nicht geben, weil das nie gegeben ist.
Ja. Wobei es natürlich für diese intensive Auseinandersetzung mit einem Patienten, und das Gleiche ist in Wirtschaftsunternehmen auch so, es natürlich auch systemische Voraussetzungen braucht, die das ermöglichen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes großes Thema, dass das natürlich auch zusammenpassen muss, dass man sich das als Arzt oder auch als Führungskraft leisten können muss, diese Zeit zu investieren, ohne dass nicht an einer anderen Stelle irgendetwas anbrennt. Das ist das eine. Die Diskussion, glaube ich, mache ich gar nicht auf, weil das so ein großes Thema ist. Was mich interessiert, weil ich in letzter Zeit einige Gespräche auch mit Ärzten geführt habe im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und ich mich auch mit der Frage, wie es uns gelingt, Empathie aufzubauen zu anderen Menschen, empathiefähig zu sein. Wo kommt die künstliche Intelligenz ganz konkret an Grenzen, beziehungsweise kommt sie überhaupt an Grenzen, wenn es um die Frage geht, wie empathisch wir mit Patienten umgehen können?
Na, das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Wenn Sie künstliche Intelligenz nehmen, müssen wir doch sehen, wir nehmen eine Technik, die besonders gut rechnen kann. Eine Technik aus Rechenmaschinen, die miteinander vernetzt sind. Und diese Rechenmaschinen können gute Prognosen erstellen. Die können ihnen helfen, dass sie bestimmte Dinge nicht vergessen. Die können ihnen helfen, dass sie viel schneller Zusammenhänge erkennen und so weiter.
Die können auch Bedürfnisse von Patienten erkennen und zuhören.
Da müssen wir schon aufpassen. Natürlich können sie über die Maschine herausfinden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass bei dieser Stimmlage, die Sie ja messen können, möglicherweise eine Depression dem zugrunde liegt. Ja, das können Sie. Aber die Maschine kann sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person, die so spricht, eine Depression entwickelt, ist so und so hoch. Aber indem sie eine zwar treffende Prognose stellt, hat sie gleichwohl nichts davon verstanden, was sie feststellt, weil die Maschine hat keine Ahnung davon, was Depression bedeutet. Die Maschine kann sagen, diese Stimme klingt traurig zum Beispiel, kann man festmachen, aber was Traurigkeit ist, das weiß die Maschine nicht. Die Maschine kann rechnen, aber sie versteht nicht, was sie rechnet. Und das ist sehr, sehr wesentlich für die Frage, die sie stellen. Was bedeutet das für die Empathie? Die Maschine kann herausfiltern, wer möglicherweise traurig ist, aber die Maschine kann eben nicht diese Beziehung leisten, die notwendig ist, um jemanden zu trösten oder jemanden dann auch durch Empathie tatsächlich zu verstehen, was für diese Person von Relevanz ist. Deswegen müssen wir die Grenze der KI dort festmachen, wo Wir sagen, die KI kann gut rechnen, aber sie kann die Interaktionen, die notwendig sind, das Zwischenmenschliche, das notwendig ist, um sich getragen zu fühlen, getröstet zu fühlen, nicht allein zu fühlen, kann die Maschine nicht ersetzen. Das heißt eben nicht, dass wir KI deswegen problematisieren brauchen, sondern wir müssen die Grenze dessen anerkennen, was KI leisten kann. Was KI nicht leisten kann, ist ein Verständnis zu entwickeln für die Individualität, von der wir vorhin gesprochen haben. Die KI kann berechnen, Prognosen
Braucht es
aufstellen.
dieses Verständnis? Also ich frage mich, damit ein Mensch sich gesehen fühlt, ein Patient jetzt in dem Fall, kriegt der das so mit, ob jemand anderes das versteht? Reicht dem das vielleicht nicht, wenn da einfach jemand da ist, der zuhört? Und
Eine Maschine hört nicht zu.
ja, dann formuliere ich es anders. Die das Gefühl, ein Patient, der das Gefühl hat, dass da jemand da ist oder einfach diesen Raum bekommt, erzählen zu dürfen.
Also ein Mensch, der das Gefühl hat, dass jemand zuhört, obwohl es eine Maschine ist, die nicht zuhören kann, der würde ja getäuscht werden in dem Moment.
Und ist das, wäre das schlimm?
Aber natürlich, wenn man Menschen täuscht, ist das natürlich schlimm.
Aber wenn es eine Täuschung zu ihrem Guten ist.
Dann machen wir den anderen aber zu einem Objekt, zu einer Sache. Wir benutzen den anderen. Das ist fehlender Respekt vor dem anderen. Denn der Respekt bedeutet, ich muss doch anerkennen, dass das, was der andere jetzt denkt, dass das realitätsnah sein muss. Und wenn nicht, dann muss ich dafür sorgen, dass er innerhalb seiner Realität etwas erkennt und ich ihm nicht etwas vortäusche, weil dieses Vortäuschen wäre ja fatal. Ich würde ja den anderen dadurch genau klein machen, indem ich bestimmen würde, was er zu fühlen hat und unter welchen Bedingungen. Das ist mit unserer Vorstellung von Autonomie, von tatsächlichem Ernstnehmen des anderen nicht vereinbar.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass zum Beispiel ältere Menschen, die jetzt sehr einsam leben, und ich meine, dass gerade in den USA oder anderswo das ja auch schon mit Robotern getestet wird und auch schon standardmäßig angewendet wird, dass wenn wir Menschen wissen, dass es sich um eine künstliche Intelligenz handelt, wir also gar nicht getäuscht werden in dem Sinne, ob es dann nicht vielleicht für diese Menschen, also ich denke darüber nach, ist, wenn man mit offenen Karten spielt, gewissermaßen, ist
Sie.
das dann vielleicht doch etwas, ein Einsatzbereich, wo man sagt, da profitieren Menschen davon.
Aber jetzt haben Sie die Frage relativiert. Sie haben sie nochmal umgedeutet. Ja? Und das ist wichtig, dass Sie diese Umdeutung vornehmen. Wenn wir mit offenen Karten spielen, ja, dann können Sie ja sagen, alles, was hilft, hilft dann, sofern es mit offenen Karten gespielt ist. Das heißt also, wir können ja nicht sagen, der Einsatz von Robotern ist per se schlecht. Aber wir müssen uns davor hüten, anzunehmen, dass dadurch, dass es jetzt Roboter gibt, brauchen wir weniger Menschen. Oder dann sollen doch die Roboter nicht einfach nur die schwere körperliche Arbeit dem Pflegenden abnehmen, sondern auch die zwischenmenschliche Interaktion, auch die Beziehung zu den pflegebedürftigen Menschen übernehmen. Das wäre die falsche Schlussfolgerung. Das heißt also, wir brauchen in unserer Zeit, wenn wir sagen, wir können sehr viel Technik entwickeln, erst recht Residuen des Zwischenmenschlichen. Das Zwischenmenschliche im Sinne einer Person, die sich einfühlt in die andere Person und dann die menschliche Geste dieser Person anbieten kann, diese menschliche Geste verwirklichen kann, nämlich des Trösten wollen, so des Beistandes, ja, eine Geste des Beistandes. Ja, das bleibt eine zwischenmenschliche Geste, die wir nicht delegieren dürfen an Maschinen. Was eben nicht bedeutet, dass die Roboter per se zu kritisieren wären. Wir müssen nur genau wissen, wofür wir sie einsetzen. Und anzunehmen, dass wir dann in Zukunft einfach diesen Pflegenotstand dadurch beheben, dass wir jetzt überall Roboter haben, bedeutet, dass wir eine entmenschlichte Form von Sorge, eine entmenschlichte Form von Pflege auf den Weg bringen, die ich nicht für gut heißen würde.
Ja, spannend. Das heißt, ich nehme die Grenzen, dass ich versuche es mal in meine Sprache zu fassen, in einer Atmosphäre wahr, die die KI nicht abbilden kann. Also etwas Beistand fand ich schön, also wirklich vielleicht auch als Bild beizustehen und diesen Raum, der dadurch in der Interaktion im Zwischenmenschlichen entsteht, das kann sie nicht abbilden.
Ich finde es schön, wenn Sie das sagen. Dann schauen Sie, stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt 50 Jahre später als jetzt, ja, pflegebedürftig. und würden in einem Pflegeheim sein, hätten jetzt eine fortschreitende Demenz und vollkommen angewiesen auf andere. Wovon würde Ihr Lebensgefühl abhängen in dem Moment? Wann fühlen Sie sich dann in dem Moment wohl? Sie fühlen sich nicht wohl dadurch, dass jemand etwas Bestimmtes sagt, weil das, was der andere sagt, das können Sie gar nicht mehr dechiffrieren. Sie können das gar nicht mehr verstehen, was er sagt. Aber Sie verstehen immer noch sehr viel. Nämlich Sie verstehen den Ton. Das Wort vielleicht nicht, aber den Ton, den verstehen Sie. Und Sie verstehen, auch wenn Sie noch so sehr an Demenz leiden würden, würden Sie die Sprache verstehen, die Blicke zum Beispiel sprechen. Demenzpatienten, das belegen viele Studien, spüren ganz genau, ob der andere, auch wenn sie diese kognitiven Fähigkeiten eingebüßt haben, spüren sie ganz genau, ob der andere wirklich Interesse hat oder ob er sich langweilt. Das spüren sie. Und das spüren sie am Blick, das spüren sie am Körper. Das heißt also, wir brauchen doch das, was Sie vorhin gesagt haben, ist schön Begriff. Ja? Wenn wir wirklich helfen wollen, müssen wir zunächst einmal Atmosphären stiften. Wir brauchen eine Atmosphäre, in der sich diese Menschen geborgen fühlen, sicher fühlen, aufgehoben fühlen. Demenzpatienten können so fühlen, aber sie können das nicht automatisch, indem sie einen Roboter bringen, der das und das sagt. Sondern sie brauchen eben diese atmosphärischen Erlebnismomente. Und das hat etwas mit Zwischenmenschlichkeit zu tun, auch mit Zwischenleiblichkeit, indem eben zwei Körper in die Nähe kommen und über diese Zwischenleiblichkeit eine Resonanz entsteht. Ja? Nur so können sie tatsächlich auch Atmosphären stiften und Stimmungen dadurch ermöglichen, die etwas Tröstendes haben.
Spannend, sehr schön. Herr Mario, ich habe vorhin beim Hereinkommen eine Vitrine gesehen mit all Ihren Veröffentlichungen, war ganz begeistert, was für eine Quantität das auch schon ist. Mit was für Themen beschäftigen Sie sich aktuell? Ein kleiner Blick in die Zukunft. Was sind die nächsten Themen, auf die wir uns freuen dürfen?
Ja, es ist ja so, dass ich die Verletzlichkeit zu einem mir wichtigen Thema gemacht habe und aus der Verletzlichkeit heraus stellt sich mir immer weiter die Frage, wonach ruft sie? Und die Sorge ist eine Antwort gewesen, der ich nachgegangen bin und aus der Sorge heraus ist für mich so ein weiterer Begriff, der Begriff des Trostes. Das ist etwas, was mich sehr, sehr fesselt momentan. Die Anerkenntnis, dass wir als Menschen im Grunde trostbedürftig gewesen sind. Kein Mensch kann von sich sagen, er braucht nie Trost. Wir sind trostbedürftig. Trost angewiesen. Jederzeit können wir mit Dingen konfrontiert sein, die man nicht einfach aus der Welt schaffen kann und wofür wir irgendwie Trost brauchen. Das ist das, was mich fasziniert momentan. Was bedeutet eigentlich, Menschen zu trösten? Was heißt Trost? Das ist etwas ganz Spannendes für mich, weil wir im Trost, schon in dem Begriff des Trostes, erkennen, dass wir eine Reflexion darauf brauchen. Denn es gibt den billigen Trost und den echten Trost. Es gibt das Gefühl, nur vertröstet zu werden. Es gibt das Gefühl, wirklich getröstet worden zu sein. Aber mich interessiert die Frage, was das eine von dem anderen unterscheidet. Denn ich bin ja ursprünglich Arzt gewesen und dort haben wir immer gelernt zu therapieren. Aber mich hat immer interessiert, was mache ich, wenn ich nicht mit therapieren kann? Und ich war immer davon überzeugt, das kann nicht das Ende sein. Und das, was nach der Therapie kommt, wenn ich nicht mehr therapieren kann, ist der Trost. Therapieren können wir manchmal, aber trösten immer. Und deswegen interessiert mich das, was wir in dem Trost eigentlich für Inhalte voraussetzen, dass wir sagen können, das war jetzt wirklich tröstend.
Wie spannend. Darauf freue nicht nur ich mich wahrscheinlich, sondern ganz viele Menschen, die ihre Arbeit verfolgen, die ihre Forschung verfolgen.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen, aber ich werde darüber nachdenken weiter.
Wie schön. Vielen herzlichen Dank, Herr Mayo, für das wirklich aufschlussreiche und sehr wertvolle Gespräch. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen, Frau Panides.